Kompakt gibt es seit 14 Jahren. Wir sind noch nie verurteilt worden, noch nicht mal angeklagt. Wir haben eine juristisch blütenweiße Weste. Und dann wird man über Nacht verboten, ja? Das ist so ein unglaublicher Vorgang. Da gibt es in der Bundesrepublik nach 45 überhaupt keine Parallele, ja? Das Besondere an Kompakt ist, dass wir eben ideologisch nicht festgelegt sind. Wir sind patriotisch, aber Patriotismus kann man ja auf verschiedene Weise begründen. Das zweite Besonderheit ist eben der Stil. Wir betreiben Populismus. Und ich sehe Populismus nicht als Schimpfwort, denn Populus lateinisch heißt ja das Volk.
Wie demokratisch ist Deutschland eigentlich aus Ihrer Sicht?
Nein, wir haben keine Demokratie mehr. Die Demokratie ist suspendiert.
Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und heute begrüße ich bei uns zu Gast einen Mann, der in letzter Zeit nicht gerade für wenig Wirbel gesorgt hat. Es ist dies Jürgen Elsässer. Er ist ein deutscher Journalist, Publizist und gemäß Wikipedia auch Aktivist, aber das werden wir ihn auch noch fragen. 1957 in Pforzheim zur Welt gekommen. Ich meine, Sie sind auch in Baden-Württemberg aufgewachsen. Wenn das nicht stimmt, wenn das Fake News ist, dann würden Sie sich jetzt melden. Vor allem hat er aber das Magazin Kompakt herausgegeben, war sozusagen der Chef dieses Magazins, das von Innenministerin Nancy Faeser in einer fast schon Nacht- und Nebelaktion verboten wurde. Jetzt begrüßen wir Herr Jürgen Elsässer. Bevor wir auf dieses Kompaktverbot zu sprechen kommen, interessiert mich, wer sind Sie eigentlich, Herr Elsässer?
Ja, ich bin von Haus aus eigentlich Lehrer, war bis 1994 Beamter des Landes Baden-Württemberg und habe unterrichtet. Und dann habe ich mich eben der journalistischen Laufbahn zugewendet und war zunächst bei linken Zeitungen, etwa der Tageszeitung Junge Welt oder Monatsmagazin Konkret. Und als ich dann aber gemerkt habe, dass die Linken immer dümmer werden und es da keine Möglichkeit mehr gibt, seine abweichenden Meinungen zu äußern, dann ja, habe ich mit der Linken gebrochen, wurde auch gekündigt in allen diesen linken Zeitungen und habe dann 2010 das Monatsmagazin Kompakt gegründet mit dem Slogan nicht links, nicht rechts, sondern vorn.
Wie würden Sie Ihre politische Positionierung heute beschreiben, wenn Sie sagen, Sie kommen ursprünglich von der Linken, haben dann mit der Linken gebrochen. Heute werden Sie ja quasi in die ganz rechte Ecke gestellt. Was sind Sie eigentlich?
Also, ich sehe mich als Patrioten in erster Linie. Ich habe ja eine Autobiografie geschrieben vor 2 Jahren unter dem Titel »Ich bin Deutscher«, wie ein Linker zum Patrioten wurde, wobei der Patriotismus nicht notwendig rechts ist und ich fühle mich auch nicht als Rechten, denn wir haben ja in der Geschichte der Linken durchaus patriotische Strömungen gehabt. Das ging erst nach 1968 verloren und die heutigen Linken sind ja antinational, sind nationale Masochisten und Globalisten, aber das war nicht immer in der Geschichte so. Ich erinnere nur an ein bekanntes Beispiel, Willy Brandt, der das beste Ergebnis für die SPD 1972 im Bundestagswahlkampf eingefahren hat, mit 45,6 oder 7% unter der Wahlkampfparole Deutsche, wir können stolz sein auf unser Land. So einen Slogan eines SPD-Mannes würde man heute als rechtsradikal einstufen. Und deswegen werde ich auch als rechtsradikal eingestuft, nur weil ich Patriot bin. Ja. Vom Grundsatz her lässt sich feststellen, es gibt eigentlich kein Links oder Rechts mehr. Das sind Kategorien aus dem untergegangenen Industriezeitalter, als irgendwie Kapitalisten gegen Proletarier standen. Aber dieses Industriezeitalter ist untergegangen. Jetzt haben wir eine Herrschaftsstruktur wie im Mittelalter, als eine kleine Elite, damals der Adel und jetzt eben die Geld der Geldadel die 99% der Bevölkerung ausbeutet, und zwar nicht nur die sogenannten Proletarier, sondern auch den Mittelstand, und selbst große Konzerne werden ja von den Banken ausgesaugt und kaputt gemacht.
Aber wenn ich Sie richtig verstehe, Sie sind eigentlich heute weder links noch rechts, sondern orientieren sich eher so ein bisschen an diesem Willy Brandtschen, SPD-Vordenker, Doyen der Sozialdemokratie, sind für Sozialdemokratie, für soziale Marktwirtschaft, oder habe ich da etwas grundlegend missverstanden?
Das haben Sie völlig richtig verstanden. Die Marktwirtschaft, die soziale Marktwirtschaft, die wir in der Bundesrepublik hatten, sowohl zu Zeiten von Willy Brandt, dann auch Helmut Schmidt, dann auch noch unter Helmut Kohl hat es ja geklappt, das ist eigentlich vorbildlich, wobei ich mir wünsche, dass die Demokratie, wie sie im Grundgesetz festgeschrieben ist, ergänzt wird durch das Schweizer direktdemokratische Modell, sozusagen. Wir haben die parlamentarische Säule und wir haben die plebiszitäre Säule.
Was war ausschlaggebend für quasi Ihren Bruch mit den Linken? Wie erklären Sie sich den Wandel, dass Sie sich eben von der Linken, wie sie heute verstanden wird, abgewendet haben und eher so ein bisschen diesem rechten Spektrum zugewendet haben? Wie erklären Sie sich das?
Ja, das war ein zehnjähriger Prozess. Ungefähr von 1999 bis, sagen wir, 2008. Und in diesem Prozess habe ich einfach den Wert des Nationalstaates entdeckt. Es war damals die Zeit, Anfang der Nullerjahre, als noch unter Kanzler Gerhard Schröder dem Globalismus die Tür geöffnet wurde und dann amerikanische Heuschrecken begannen, die deutsche Industrie aufzukaufen, also sogenannte Hedgefonds. Und da hat damals sogar die SPD, nicht Schröder selber, aber sein Generalsekretär Franz Müntefering, erkannt, wir müssen mit nationalen Gesetzen diese Raubzüge des angloamerikanischen Finanzkapitals stoppen. Und damals war ich ja noch ein Linker. Aber dieser Gedanke hat mir total eingeleuchtet. Zunächst mal als Schutz für die Arbeitnehmer, für die Arbeiter und für die kleinen Leute, für den Mittelstand, dass hier wieder wirtschaftliche Grenzen hochgezogen werden müssen. Also am Anfang meiner Entwicklung weg von der Linken war ich sozusagen Wirtschaftsprotektionist oder Wirtschaftspatriot im Sinne eines Linken, nämlich nur für die kleinen Leute, für die Arbeiter. Der weitergehende Gedanke hat sich dann entwickelt, weil die Linken schon damals so blöd waren, dass sie diesen Gedanken, der Nationalstaat schützt den Sozialstaat, sozial geht nur national, diesen naheliegenden Gedanken, den man auch bei Marx noch finden kann, den haben die Linken, mit denen ich damals zu tun hatte, schon nicht mehr kapiert. Und da habe ich gemerkt, da ist Hopfen und Malz verloren. Und sehr schnell wurde ich dann als Rechter tituliert. Ja. Um ein Beispiel zu machen, ich habe damals für die Tageszeitung Junge Welt gearbeitet. Und es war das Jahr 2005. Da hat sich in der Slowakei eine neue Regierung gebildet, mit dem ja auch heute noch sehr berühmten Robert Fico an der Spitze. Auch ein Sozialdemokrat übrigens. Und der hat damals eine Regierung gebildet mit den Rechten, Slowakische Nationalpartei. Und zwar, um sich dem Zugriff aus Brüssel von der EU zu erwehren, hat er gesagt, ich muss jetzt mit der Partei zusammenarbeiten, die das genauso sieht, obwohl das Rechte sind und wir sind Sozis. Diesen Gedanken habe ich offensiv verteidigt und dann war gleich der Vorwurf, Elsässer will Bündnisse mit Faschisten. Das ist sozusagen, war eines der Schlüsselerlebnisse.
In Deutschland, also so beobachte ich es zumindest von außen, herrscht so ein bisschen eine Verwirrung zwischen diesem Links-Rechts-Schema. Alles, was ein bisschen abweicht, wie Sie es eben beschrieben haben, wird als Rechter stigmatisiert, ist dann gleich auch ein Nazi. Was würden Sie sagen, wo liegt eigentlich die Grenze? Wann überschießt dieses Konservativsein, vielleicht auch dieses eine andere Meinung haben, was geht wirklich nicht aus Ihrer Sicht? Wann ist man vielleicht tatsächlich in einem nicht mehr grauen Bereich, sondern in einem dunkelroten, roten Bereich, wo es dann wirklich auch aus Ihrer Sicht ideologisch nicht mehr geht. Wann ist diese rote Linie überquert?
Die rote Linie ist überquert, wenn das demokratische System und die demokratische Gewaltenteilung beiseite geschoben wird und die Macht, egal wer sie innehat, dann gegen Opposition vorgeht, Opposition verbietet, Opposition einsperrt, im Extremfall Opposition vernichtet, also auch physisch. Und die Grenze ist natürlich auch überschritten, wenn man sozusagen in einem engen Volksbegriff alle Zugewanderten zum Feind erklärt, so wie man unter Hitler die Juden zum Feind erklärt hat und dann entsprechend verfolgt, ausweist oder vernichtet. Mhm. Und das Problem ist ja, dass genau dieser Weg jetzt eingeschlagen wird, nicht von den Konservativen, den vermeintlichen Faschisten, sondern von den Linken, von Rot-Grün, die sich ja als Antifaschisten begreifen. Also die gehen über die rote Schwelle, die das No-Go markiert.
Mhm. Ihr Magazin wurde da auch avisiert. Eines Morgens standen plötzlich Polizisten vor der Tür, glaube ich um 6 Uhr in der Früh war das. Sie sind da mit dem Bademantel quasi bei dieser Razzia entgegengetreten. Journalisten haben geknipst. Was haben Sie sich da gedacht, dieses Morgens um 6 Uhr mit dem Bademantel, als es da an der Türe geklingelt oder geklopft hat?
Wissen Sie, das war für mich unvorstellbar. Ich habe ungefähr 1,5 Jahre vorher, als wir immer mehr in den Fokus des Inlandsgeheimdienstes gerieten, der bei uns Verfassungsschutz heißt, habe ich unseren erfahrenen Anwalt gefragt, kann das eigentlich sein, dass wir verboten werden? Und er sagte zu mir, Herr Elsässer, seien Sie ohne Sorge, das ist unmöglich. Und vielleicht für die Schweizer Zuschauer, Kompakt ist nicht dasselbe wie die Weltwoche, aber wir spielen sozusagen in der Medienlandschaft eine ähnliche Rolle wie die Weltwoche in der Schweiz. Das heißt, wir sind das stärkste Oppositionsorgan. Wir verkaufen 40.000 Hefte im Monat. Und es ist ja unvorstellbar, dass die Weltwoche verboten wird. Aber Kompakt ist verboten worden. Und es gibt eigentlich nur einen Präzedenzfall in der Geschichte nach 1945 in der Bundesrepublik, nämlich die sogenannte Spiegel-Affäre 1962, wobei der Spiegel damals nicht verboten wurde, aber die leitenden Redakteure wie Rudolf Augstein, der Herausgeber, mussten in Untersuchungshaft. Mhm. Diese Spiegel-Affäre hat damals die Bundesrepublik erschüttert und der verantwortliche Minister Franz Josef Strauß musste zurücktreten. Mhm. Solche Dimensionen hat es im Grunde, nur dass heute die sozusagen das demokratische Immunsystem in der Gesellschaft und im Staat nicht mehr so funktioniert wie damals. Also wir haben zwar viele Solidarität bekommen, aber kein Vergleich zu Spiegel 1962.
Wurden Sie von der Bundesregierung, vom Innenministerium, wurden Sie da eigentlich gewarnt? Wurden Sie da, wieso, darauf hingewiesen, dass Sie vielleicht ein bisschen runterkommen sollen in Ihrer Berichterstattung? War das so ein schrittweiser Prozess oder kam das mit einer unglaublichen, unerwarteten Wucht auf Sie zu, totale Überrumpelung? Wie kam dieses Verbot zustande?
Man muss zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist die Stigmatisierung, die sich Zug um Zug aufgebaut hat in den letzten Jahren. Und das andere ist das Verbot. Der Geheimdienst und die angeschlossenen Presseorgane können natürlich die Opposition stigmatisieren und verleumden. Das wird ja auch gegenüber der AfD gemacht und so wurde es auch gegenüber uns gemacht. Aber Stigmatisierung oder Verleumdung als rechtsextrem darf in einer demokratischen Gesellschaft nicht zum Verbot führen. Wir haben ja, müssen Sie sich überlegen, Kompakt gibt es seit 14 Jahren. Wir sind noch nie verurteilt worden, noch nicht mal angeklagt wegen irgendwelcher Straftaten, etwa Rassismus oder Holocaustleugnung oder Antisemitismus oder Aufwiegelung zur Gewalt. Wir haben eine juristisch blütenweiße Weste. Und dann wird man über Nacht verboten, ja. Das ist so ein unglaublicher Vorgang. Da gibt es in der Bundesrepublik nach 45 überhaupt keine Parallele, ja. Aber die Stigmatisierung, die hat zugenommen. Und zwar hat die beginnt der die Verleumdung von Kompakt ab Ende 2018. Warum? Weil nicht weil Kompakt sich irgendwie radikalisiert hätte, sondern weil die Spitze des Inlandsgeheimdienstes, des sogenannten Verfassungsschutzes, ausgetauscht wurde. Ende 2018 wurde ja Hans-Georg Maaßen an der Spitze der Behörde gestürzt und durch einen willfährigen Merkelmann, Thomas Haldenwang, ersetzt. Und dieser Mann hat dann die Linie verfolgt, alle Patrioten Zug um Zug immer stärker in den Verdacht des Rechtsextremismus zu bringen. Und so waren wir zunächst Prüffall, dann waren wir Beobachtungsfall, dann waren wir vermutlich rechtsextremistisch und am Schluss waren wir gesichert rechtsextremistisch, ohne dass sich bei uns irgendwas geändert hätte. Ja? Im Gegenteil würde ich sogar sagen, denn während der Corona-Krise haben wir eine dezidiert klassisch linke, freiheitliche Position vertreten, gegen das Großkapital Pharma und Bill Gates und für die Freiheitsrechte. Das ist ja kein rechter Gedanke, weil die Rechte ist ja eher obrigkeitsstaatlich oder autoritär sogar. Der Freiheitsgedanke ist ja ursprünglich bei der Linken und den haben wir in der Corona-Krise aufgegriffen. Aber mittlerweile hat sich ja alles verschoben. Die aktuelle Linke hat ja die Corona-Diktaturmaßnahmen unterstützt. Und unser eins und große Teile der Rechten haben die Corona-Diktaturmaßnahmen bekämpft.
Sie oder ich habe über Kompakt habe ich gelesen, Sie werden beschrieben als strömungsübergreifendes Kampfblatt. Die Auflage, das haben Sie gesagt, 40.000 online folgten Ihnen etwa 100.000 Nutzer. Wie YouTube-Videos haben unglaubliche Zahlen teilweise erreicht. Können Sie mal sagen, was ist Kompakt wirklich? Und was ist vielleicht auch das Motiv, das Ziel, die Aufgabe, der Auftrag dieses Magazins?
Also das Besondere an Kompakt ist, dass wir eben ideologisch nicht festgelegt sind. Also wir sind patriotisch, aber Patriotismus kann man ja auf verschiedene Weise begründen. Und das zweite Besonderheit ist eben der Stil, für den ich auch persönlich sorge. Wir haben keinen akademischen Stil, sondern wir betreiben Populismus. Und ich sehe Populismus nicht als Schimpfwort, denn Populus lateinisch heißt ja das Volk. Wenn man das Volk ansprechen will, dann muss man eine Sprache sprechen, die die Leute verstehen. Und ohne Populismus ist auch eine Demokratie undenkbar. Denn wie soll das Volk entscheiden, wenn Sachzusammenhänge verschleiert werden, wenn man Wörter benutzt wie Gender Mainstream, wo am Schluss niemand mehr weiß, was das eigentlich bedeuten soll. Also dagegen haben wir immer eine klare Sprache gesetzt. Und manche haben gesagt, Kompakt ist die Bildzeitung der Rechten. Das habe ich durchaus als Kompliment gesehen.
Würden Sie auch sagen, es gab Momente, Themen, Artikel, Meinungsbeiträge, wo man übers Ziel hinausgeschossen hat, wo es rückblickend betrachtet, vielleicht tatsächlich, wo das Eisen ein bisschen dünn wird, ohne da verurteilt worden zu sein, glauben Sie, Sie haben irgendwann den Bogen überspannt auch ein bisschen?
Das kann immer passieren, ja. Das, hinterher ist man immer klüger. In der Hochzeit der offenen Grenzen, als da Merkel alles aufgemacht hat und wirklich 2015 über 2 Millionen Leute kamen aus Syrien und aus anderen fernen Weltgegenden, da waren wir ein bisschen übererregt manchmal. Aber wie gesagt, die Grenze zur Strafbarkeit im Sinne von Hetze haben wir nie überschritten, ja. Ich würde eine Sache kritisch sehen, zum Beispiel, würde ich heute nicht mehr machen. Wir hatten im Frühjahr 2016 ein Titelbild, Da war die Schlagzeile Invasion aus Afrika und abgebildet war ein Schwarzer. Also der nicht besonders sympathisch aussieht. Ja. Würde ich heute sagen, das war ein bisschen übertrieben. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel das letzte Jahr nehmen, wir haben so viele pro-afrikanische Sendungen gemacht auf Kompakt TV oder auch Artikel in unserem Magazin. Wir haben diese ganzen Aufstände in der Sahelzone, diese sogenannten Putsche gegen die französischen Kolonialherrscher in Mali, Burkina Faso, Niger. Das haben wir alles gefeiert, unterstützt da. Wir sind auf der Seite des jungen Afrika und wir begeistern uns für die revolutionäre Stimmung dort, ja. Und deswegen würde ich jetzt so ein Titelbild wie 2016 nicht mehr machen. Aber das Besondere ist ja, dieses Titelbild hat damals nicht zum Anstoß beim Verfassungsschutz geführt. Weil, okay, dann hat der Verfassungsschutz, damals noch Hans-Georg Maaßen, vermutlich die Ausgabe sehr genau gelesen. Und dann haben sie festgestellt, naja, Titelbild ist ein bisschen zu populistisch, aber die Texte waren nicht rassistisch, sondern wir haben auch in den Texten drin gehabt damals die guten Afrikaner, die in Deutschland leben und gute Sachen gemacht haben. Ja, da haben wir einige vorgestellt. Und das wird jetzt dieses Titelbild wurde uns erst vorgeworfen, nachdem Maaßen gestürzt war und nachdem der Verfassungsschutz eine neue Führung bekommen hatte.
Würden Sie sich eigentlich eher als so ein bisschen dieser journalistische Provokateur sehen, so ein bisschen dieses Enfant terrible, oder würden Sie sagen, das geht schon ein bisschen in diese, ja, wie das auch bei Wikipedia steht, in dieses politisch-aktivistische, in dieses Oppositionelle? Oder? Sie sagen ja, Sie waren früher ein Linker, auch immer extrem staatskritisch. Wo sehen Sie sich da eher?
Also, der Journalismus kann natürlich dem Aktivismus sozusagen durch Recherche und durch Zurverfügungstellen von Fakten und durch Verdichtung von Analyse eine gewisse Hilfe sein. Also ich nehme mal ein Beispiel. Als Corona anfing, habe ich den Begriff erfunden, Corona-Diktatur. Der wurde ja später zum Unwort des Jahres erklärt. Ich habe den entsprechenden Leitartikel schon geschrieben, Anfang März 2020. Und er war dann das Editorial in der Ausgabe April. Der Druck braucht ja eine Zeit, ja. Dieser Begriff war natürlich extrem wichtig, weil er hat den Leuten, die verunsichert waren, sozusagen einen Kristallisationspunkt geboten für ihre Unsicherheit. Und dadurch Leute mental oder intellektuell gekräftigt, sich dann auch in Bewegung zu setzen. Das finde ich gut. Ich finde wichtig, dass die Leute sich engagieren. Das ist das Kernelement der Demokratie, dass man nicht sagt, wir wählen alle 4 Jahre und dazwischen dürfen die machen, was sie wollen. Die können auch die Verfassung außer Kraft setzen, die können ein Hygienenotstandsregime errichten. Nein, der Bürger muss dann sagen, ich verteidige die Demokratie gegen diese übergriffigen Maßnahmen, die, heute wissen wir es, schreckliche Folgen hatten, bis zu vielen tausend Toten.
Jetzt werden Sie oder auch das Magazin Kompakt werden in den Medien, wenn ich so ein bisschen die Berichterstattung lese, als eben als rechtsextremistisch beschuldigt oder beschrieben, als homophob, als rassistisch, sogar Antisemitismus-Vorwürfe werden da gemacht. Was sagen Sie diesen Kritikern? Wie antworten Sie da?
Die erste Antwort ist, lest erstmal, was in diesen Magazinen drinsteht. Da steht nämlich nichts davon drin. Ja? Das ist ja das Besondere. Einer schreibt die Schmähkritik vom anderen ab, keiner hat Kompakt je gelesen. Und der Vorwurf, der die Leute, unsere Gegner motiviert, ist einfach derjenige, dass wir standhafte Patrioten sind. Und damit sind wir schon als Feindbild markiert.
Ist das, wie würden Sie diese Verbotshandlung von Frau Faeser beurteilen? Ist das eine Art Kurzschlusshandlung? Ist das eine Verzweiflungstat? Wie würden Sie jetzt dieses Verbot einordnen gegenüber Ihrem Magazin?
Ja, es ist schon eine Art Verzweiflungstat, es ist Aggression aus Schwäche, weil trotz aller Verleumdungen wurde ja Kompakt immer stärker. Mhm. Sie müssen sich vorstellen, wir hatten jetzt im Frühjahr 2023 zwei harte Schläge zu verkraften. Erstens haben wir unser Bankkonto verloren und zweitens hat Frau Faeser durchgesetzt, will ich nicht sagen, aber die entsprechenden Hinweise gegeben, damit wir nicht mehr am Bahnhof verkauft werden durften. Wir sind zwar noch am Kiosk, aber nicht mehr am lukrativen Standort Bahnhof. Mhm. Diese Schläge, wo man versucht hat, uns sozusagen klein zu kriegen, haben wir gut verkraftet mit Hilfe unserer Leser. Mhm. Wir haben so starke Solidarität erfahren. Wir haben dann ein anderes Bankkonto gefunden. Wir haben Spenden bekommen. Und was wir am Bahnhofskiosk nicht mehr verkauft haben, haben wir anderswo verkauft. Mhm. Und gleichzeitig ist unsere Reichweite von Kompakt TV immer mehr gestiegen. Wir hatten seit Frühjahr tägliche Zuschauerzahlen von über 1 Million. Und das hat, glaube ich, schon eine gewisse Panik verursacht vor dem Hintergrund, dass das ja keine isolierte Tendenz ist, denn die Patrioten können sich auch in den USA durchsetzen mit Hilfe von Donald Trump, America First. Die Umfragen sind ja entsprechend schon seit Frühjahr ausgefallen und gleichzeitig droht dem Westen der NATO eine große Schlappe in der Ukraine. Also überall bricht dieses globalistische westliche Weltsystem zusammen und dann gibt es da ein Medium namens Kompakt, das eine starke und immer stärker werdende Stimme ist für diese multipolare Tendenz.
Wie gehen Sie jetzt gegen dieses Verbots, diese Verbotsanordnung vor? Machen Sie etwas? Begehen Sie, beschreiten Sie den juristischen Weg? Wie geht es da weiter? Was planen Sie?
Naja, das ist schon im Gange. Mhm. Also wir haben eine Eilverfügung eingereicht gegen das Verbot. Da ist im Hintergrund eine 10-köpfige Anwaltsgruppe, die die Argumente zusammenträgt. Wir haben einen profilierten Anwalt, der den Schriftsatz einreicht. Das wird noch diese Woche passieren, dann muss das Bundesverwaltungsgericht sehr schnell entscheiden, denn es ist ja eine Eilsache. Wenn es gut geht, könnten wir schon in 4 Wochen das Verbot weghaben und alles geraubte Eigentum wieder zurück. Wenn es schlecht geht, man weiß ja nie, ob die Exekutive, die Regierung Druck auf die Judikative, die Gerichte ausübt. Wenn es schlecht geht, kommt es zum Hauptsacheverfahren und das kann sich tatsächlich 3 bis 4 Jahre hinziehen. Am Ende werden wir Recht bekommen und müssen wir Recht bekommen, denn hier wurde von Frau Faeser, der Innenministerin, das Verbot mit einem Trick, einem schmutzigen Trick durchgesetzt. Man hat nämlich nicht über Medienrecht uns verboten, weil da als Medium sind wir geschützt durch Artikel 5 Grundgesetz Presse- und Meinungsfreiheit, sondern der Trick war, unsere Firma, unser Verlagshaus umzudefinieren in einen Verein, in eine Vereinigung. Und dann hat man mit diesem Trick gesagt, Kompaktmagazin und die angeschlossene Filmfirma, das sind gar keine Unternehmen, das sind Vereinigungen und die verbieten wir jetzt, als ob das irgendwie eine Wehrsportgruppe wäre.
Man liest ja immer wieder ein bisschen, wenn man die deutsche Berichterstattung konsultiert, von diesen verpolitisierten Gerichten, von der verpolitisierten Justiz. Wie optimistisch sind Sie jetzt hinsichtlich dieses Verfahrens? Erhoffen Sie sich da Erfolgschancen? Wie stehen Ihre Chancen? Was würden Sie da sagen?
Also, ich glaube, die Chancen stehen nicht schlecht, weil die Aufmerksamkeit für die Sache ist sehr hoch, auch in Deutschland. Sehr viele Personen haben sich geäußert, die eigentlich Gegner von Kompakt sind, Kompakt inhaltlich völlig ablehnen, aber die trotzdem sagen, wir als Demokratie müssen das aushalten. Also die prominentesten Personen, die mir jetzt einfallen, sind Wolfgang Kubicki von der FDP, die ja immerhin Koalitionspartner ist in der Bundesregierung, oder auch Henrik M. Broder. Gut, und vor dem Hintergrund ist die Lage offen. Das Besondere ist ja, wenn sich die diktatorischen Tendenzen zuspitzen, dann gibt es immer Gegentendenzen, und zwar nicht nur in der Opposition, sondern auch im Machtblock selber, wachen dann einige Leute auf, die sagen, das geht jetzt nicht, das ist zu weit. Ja? Also ich würde ja sagen, wir haben eine Tendenz zum neuen Faschismus, aber ich habe mich das ganze Leben schon als Linker mit Faschismus beschäftigt, und ich weiß, Faschismus setzt sich erst durch, wenn es einen Bruch im Machtblock gibt und die aggressiven Tendenzen, die gemäßigten Tendenzen im Machtblock ausschalten. Die Opposition ist leicht auszuschalten, aber das ist noch kein Faschismus. Die liberalen rechtsstaatlichen Elemente im Machtblock müssen ausgeschaltet werden, dann wird durchmarschiert. So war das ja selbst im Nationalsozialismus. Wir hatten ja am Anfang eine Koalitionsregierung von Hitler und was weiß ich, den Deutschnationalen. Und erst dann wurde umgeschaltet nach dem Reichstagsbrand. Dann gab es den Bruch und die ganzen Parteienverbote. Und ich hoffe eben drauf, dass es in der Richterschaft, vor allem im Bundesverwaltungsgericht, wo wir jetzt unseren Prozess haben, dass es da genügend nüchterne Juristen gibt, die sich nicht beeinflussen lassen von diesem hysterischen Antifaschismus ohne Sinn und Verstand, den Frau Faeser verbreitet. Ich spreche ja gerne vom Faschismus, nicht mehr vom Faschismus.
Wann ist eigentlich Deutschland falsch abgebogen? Wann ist man auf die falsche Ebene oder falsche Schiene gekommen, dass es tatsächlich so weit kommt, dass man eben in Deutschland Zeitungen nicht nur Steine in den Weg legt, sondern sie auch tatsächlich verbietet? Wann ist das genau passiert?
Also eine wichtige Wegmarke ist ungefähr das Jahr 2000. Sie müssen überlegen, im Jahre 1998, die erste rot-grüne Regierung ans Ruder kam unter Gerhard Schröder, da gab es im gleichen Monat des Regierungsantritts, wurde der renommierte Friedenspreis des deutschen Buchhandels auf der Frankfurter Buchmesse verliehen. Und diesen Buchpreis hat bekommen Martin Walser. Und die ganze Festveranstaltung, da waren alle Repräsentanten des Staates, alle Vertreter der Parteien, Bundespräsident, Bundeskanzler und, ja. Das war wirklich eine Versammlung der deutschen Elite, Wirtschaftsführer. Und nach der Rede von Martin Walser sind alle aufgestanden und haben dieser Rede Standing Ovation gegeben, obwohl oder vielleicht sogar weil Martin Walser damals im Grunde dasselbe gesagt hat, was 20 Jahre später Björn Höcke gesagt hat, nämlich dieses Holocaust-Mahnmal in Berlin, das ist die Monumentalisierung unserer Schande. So sollte man Vergangenheitspolitik nicht betreiben. Das ist zu sehr masochistisch, ja. Man muss die Schuld eingestehen, am Holocaust zum Beispiel, aber nicht sozusagen betonieren für die Ewigkeit. So ähnlich hat es Walser gesagt und so ähnlich hat es später Höcke gesagt. Und damals hat die Staatsspitze geklatscht und 20 Jahre später Höcke, ja, wurde ja zum neuen Hitler erklärt. Und was war dazwischen? Dazwischen gab es im Jahr 2000, auch von der Schröder-Regierung ausgerufen, einen Aufstand der Anständigen. Da begannen die Antifa-Mobilisierungen und da begannen die Finanzprogramme, mit denen die Antifa unterstützt wurde und immer mehr ausgebaut wurde. Die Antifa ist ja heute eine durch den Staat erhaltene Bewegung. Die gäbe es ja sonst nur rudimentär. Und Auslöser im Jahr 2000 für den Aufstand der Anständigen war ein Brandanschlag auf eine Synagoge, wo dann gesagt wurde, da die Rechten, die wollen wieder Faschismus, die wollen Juden anzünden. Aber es hat sich rausgestellt, der Anschlag kam von dem Araber. Das waren keine deutschen Rechten, ja. Und so hat's angefangen.
Glauben Sie, oder nein, mich interessiert, wie haben eigentlich Ihre Kollegen reagiert? Wie haben eigentlich Medienschaffende, auch Kollegen, die Sie persönlich kennen, mit denen Sie in Ihrer Laufbahn zusammengearbeitet haben, wie haben eigentlich die auf dieses Verbot von Ihrem Magazin reagiert?
Naja, wie ich vorhin schon sagte, ich war ja ungefähr 10 Jahre bei der Tageszeitung Junge Welt. Das ist eine linksradikale Tageszeitung. Und die hassen mich natürlich. Die haben geschrieben, keine Träne für Elsässer. Aber gleichzeitig haben sie doch erkannt und es auch so geschrieben öffentlich, diese Art des Umgangs mit einem Presseorgan, mit einem Oppositionsorgan, die könnte auch morgen uns die Linken treffen. Das haben die schon erkannt, ja. Insofern gibt's auch da trotz allem Hass erste Tendenzen, sich zu besinnen, dass wir hier einen totalitären Gegner haben, der sich die Staatsmacht unter den Nagel gerissen hat, der nicht nur spezifisch jetzt sogenannte Rechte bedroht, sondern alle abweichenden Meinungen.
Es wurde ja auch von den Mainstream-Medien wurde es ja auch diskutiert oder zumindest auch aufgegriffen, besonders hervorgestochen ist da die Berichterstattung oder bei mir hervorgestochen ist da die Berichterstattung des Spiegels. Der Spiegel schreibt nämlich politisch national-radikale Titel wie kompakt hätten, und das ist das Zitat, kein Recht auf Pressefreiheit. Man könne zwar darüber debattieren, Zitat, aber ein Verbot ist besser. Was sagen Sie dazu?
Ja, der Spiegel ist das Flaggschiff dieser neofaschistischen Tendenz, das publizistische Flaggschiff. Es ist wirklich traurig, wenn man vor dem Hintergrund die Sache betrachtet, dass der Spiegel ja selbst 1962 Objekt solcher Maßnahmen war und jetzt die Nachfolger spucken jetzt auf das Grab von Spiegelgründer Rudolf Augstein und machen sich selber gemein mit diesen diktatorischen Tendenzen. Das ist wirklich sehr, sehr niederschmetternd. Ist übrigens interessant, es gibt noch eine Parallele zwischen der Spiegelaffäre und dem Kompaktverbot. Die Spiegelaffäre begann mit einem Artikel damals, 1962, der trug den Titel bedingt abwehrbereit. Und da hat der Spiegel aufgedeckt, dass es Atombewaffnungspläne gibt gegen die Russen damals, die die konventionelle Verteidigungsfähigkeit der Bundesrepublik verhindern, weil alles Geld in die Atomwaffen reingeht. Ja. Also der Spiegel wurde damals attackiert wegen seiner rüstungskritischen Haltung und wegen dieser, damals war ja Kalter Krieg, der in den heißen Krieg hätte übergehen können. So ist ja auch bei uns, ist ja ein wesentliches Element, dass wir ein Friedensorgan sind, dass wir diese aggressiven Tendenzen der NATO hin auf einen dritten Weltkrieg kritisieren. Und das ist natürlich auch ein sehr starkes Motiv gewesen, uns zu verbieten. Man will, bevor die Sache eskaliert, und ich befürchte ja, sie eskaliert, will man eine mächtige Friedensstimme wie Kompakt oder weitergehend auch eine mächtige Friedenspartei wie die AfD, will man weghaben.
Viele Deutsche fühlen sich oder getrauen sich derzeit nicht mehr so richtig, ihre Meinung zu sagen. Jetzt haben wir dieses Kompaktverbot, das quasi wie die Spitze, die volle Konzentration das ist ein Meinungsverbot, oder? Wie würden Sie sagen, das stimmt? Spitzt sich das die Lage ein bisschen zu, punkto Meinungsfreiheit in Deutschland? Wird die Stimmung langsam aber sicher etwas ungemütlich? Wie nehmen Sie das wahr, auch als normaler Bürger?
Ja, absolut. Also das sagen ja auch die Umfragen. Die Bürger getrauen sich nicht mehr offen, ihre Meinung zu sagen. Deswegen muss man auch den Meinungsumfragen misstrauen, auch den Wahlprognosen, die auf Meinungsumfragen beruhen, weil die Leute sind total verunsichert. Ja. Und allein das schon bedroht die Demokratie, diese Verunsicherung. Also wenn man kann zwar noch wählen, aber wenn man sich vor den Wahlen nicht mehr am Stammtisch oder mit dem Nachbarn austauschen kann über das Pro und Contra, etwa im Verhältnis zur AfD, dann ist der Wahlprozess ja, die Meinungsbildung für den Wahlprozess ist dann unmöglich. Ja. Man hat dann nur noch die Möglichkeit, sich berieseln zu lassen von den Regierungsmedien Oppositionsmedien wie Kompakt sind verboten. Bei Gesprächen hat man Angst. So entsteht ein totalitärer Sog.
Würden Sie, also wie demokratisch ist Deutschland eigentlich aus Ihrer Sicht?
Nein, wir haben keine Demokratie mehr. Die Demokratie ist suspendiert. Wir haben zwar noch Wahlen, aber diese Wahlen stehen unter so starkem diktatorischen Druck, dass der Unterschied zu den Volkskammerwahlen, die es ja auch in der DDR gab, in der DDR gab es auch mehrere Parteien. Aber sie waren dann zwangsfusioniert im Blockparteiensystem in der Einheitsliste. Und so haben wir jetzt auch ein Blockparteiensystem, ein Blockkartell. Und die Wahlen, ja, sind nur noch nominell mit der Demokratie verbunden. Ich würde, das deutsche System ist eine Diktatur geworden.
Würden Sie sagen, oder was wäre Ihr Vorschlag, Ihr Gegenmittel, damit sich diese Stimmung, die ja sehr aufgeheizt ist, alle beschimpfen alle, links gegen rechts, west gegen ost. Was wäre da Ihr Vorschlag, damit sich diese Stimmung ein bisschen runtertemperiert, ein bisschen abkühlt, damit alle ein bisschen cooler werden?
Ja, das Problem ist, so eine ausgleichende Stimmung, also so ein Dialog, müsste sozusagen gestiftet werden durch die Regierung oder auch die von der Regierung kontrollierten Medien. Das heißt, es müsste die Möglichkeit geben, dass beide Seiten gehört werden. Ja. Aber das sehr Interessante ist ja, in der jetzigen Verbotssituation, kein einziges Medium oder regierungsnahes Medium ist jemals hier aufgetaucht, um mich zu interviewen. Ja. Da besteht die Bereitschaft gar nicht mehr, die andere Seite zu hören. Und deswegen ist für uns sehr wichtig eben, dass Stimmen aus dem Ausland, vor allem eure Stimme in der Schweiz als Weltwoche, sind sehr wichtig, um sozusagen den Leuten zu zeigen, ihr seid nicht verrückt geworden, sondern die Regierung ist verrückt geworden.
Was könnte Deutschland helfen? Ich meine, wenn man auf den Herbst blickt, dann bibbern ja die aktuellen Politiker, die in charge, bibbern ein bisschen vor diesen Wahlen, dass da eine unglaubliche blaue Welle durchs Land schwappen könnte. Glauben Sie, das ist wie so die notwendige Chemotherapie für Deutschland, dass da ein Ruck durchs Land geht, dass die AfD ein Gewaltsieg, ein Kantersieg quasi einfährt? Oder glauben Sie sogar, dass das die Lage nur noch verschlimmern könnte, nahezu bürgerkriegsähnliche Zustände ausbrechen würde? Glauben Sie, oder wie blicken Sie, mit was für Gefühlen blicken Sie in die Zukunft auf diese Wahlen?
Die Wahlen im September sind sehr, sehr, sehr wichtig, ja. Und was tatsächlich die Situation deeskalieren würde und nicht weiter eskalieren lassen würde, sind Wahlsiege im Sinne von absoluten Mehrheiten der AfD. Weil dann wäre nicht mehr wegzudiskutieren, ein mehrheitlicher Teil der Bevölkerung, etwa in Sachsen oder in Thüringen oder in Brandenburg, wählt blau. Dann kann man nicht mehr sagen, das sind Extremisten, sondern das ist dann Volkes Stimme. Man kann ja nicht das Volk verbieten, ja. Und das würde, glaube ich, einige zur Besinnung bringen. Und dann würde ein Prozess eingeleitet, wo dann beispielsweise in der CDU auch gesagt wird, wir können jetzt nicht mehr an der AfD vorbei. Wir müssen eine Art von Umgang mit ihnen finden, weil das sind 40%, das sind vielleicht mehr als 40%. Das ist nicht wegzuwischen, wie man es vielleicht kompakt wegwischen kann.
Was kritisieren Sie eigentlich als eigentlich Linker? Was kritisieren Sie an der AfD?
Ich kritisiere nicht, dass sie zu wenig links sind, sondern ab und zu kritisiere ich, also okay, wir sind natürlich AfD nahe, ja, wir haben der AfD ein großes Publikum verschafft, wir haben ja durch unsere Reichweite mehr Zuschauer als die AfD-Kanäle. Wir hatten Alice Weidel auf dem Titelbild letztes Jahr im Bikini, der blaue Sommer oder so ähnlich hieß die Schlagzeile, aber aktuell zum Beispiel haben wir sehr stark kritisiert der Umgang der AfD-Spitze mit Maximilian Krah, der ja der Spitzenkandidat der AfD für die Europawahlen war Und 4 Wochen vorher kommt die Parteispitze und sperrt den eigenen Spitzenkandidaten in den Giftschrank. Er durfte nicht mehr auftreten und durfte dann auch der neu gebildeten Delegation oder Fraktion im Europaparlament nicht angehören. Nur weil der Geheimdienst mit Hilfe der Medien gegen Kra eine Kampagne gemacht hat, ja, der bekommt Geld von den Chinesen oder der einen chinesischen Spion beschäftigt und lauter solches dummes Zeug, für das es keinerlei Beweise und Anhaltspunkte gibt. So wird einfach ein sehr guter Mann, der sehr stark Stimmen gezogen hat, vor allem in der Jugend, nur deswegen aus dem Spiel genommen, weil der politische Gegner mit Schmutz wirft. Aber wenn der politische Gegner mit Schmutz wirft, dann muss man zusammenhalten und darf nicht Ballast abwerfen, in dem Sinne, dass man den besten Mann in die Wüste schickt. Ja? Also solche unnötigen Rückzüge der AfD gibt es immer mal wieder. Und da haben wir immer dagegen geschossen.
Also quasi Führungsversagen aus Ihrer Sicht.
In dem Sinne ja, und zu wenig Rückgrat.
Was ist eigentlich in dieser Identitätskrise, die von außen betrachtet, von der Schweiz betrachtet, Deutschland steckt, was ist da eigentlich noch das Positive? Was ist der Lichtblick? Woran kann man sich quasi festhalten? Warum ist Deutschland heute nicht verloren, Herr Elsässer?
Das Besondere ist ja, dass die Deutschen, vermutlich auch die Schweizer, sind Leute, die gerne arbeiten. Ein Deutscher arbeitet gerne. Und das hat unsere Wirtschaft in den letzten 20 Jahren, wo ja die Steuerschraube immer mehr zugedreht wurde und der Staat immer mehr Geld abgeschöpft hat, dem Mittelstand das Wirtschaften schwer gemacht hat mit immer neuen bürokratischen Gängelungen, auch von Brüssel kommend. Trotzdem ist die deutsche Wirtschaft immer wieder gewachsen, weil die Deutschen gerne arbeiten. Und dieses Volk ist in vielerlei Hinsicht phänomenal. Also manchmal auch im Negativen sozusagen rekordverdächtig. Aber das Volk hat Qualitäten, hat Stehrqualitäten. Und man muss auch sagen, dass wir in der Lage sind, diesen Arbeitsenthusiasmus auch an einen Teil der Zugewanderten zu übertragen. Also natürlich nicht die Syrer, die jetzt ja kurzfristig gekommen sind, aber wenn man an die Deutsch-Türken denkt, sind auch fleißige Leute. Das heißt, das Kollektiv, was sich auf diesem kleinen Fleckchen Erde gebildet hat, ja, hat Qualitäten und ist in der Lage, Regierungen und auch Diktaturen zu überstehen. Mhm. Hat er selbst Stalin erkannt. Stalin hat gesagt, die Hitlers kommen und gehen, das deutsche Volk bleibt bestehen. Und das macht mich optimistisch, dass selbst einer der entschiedensten Gegner von Nazi-Deutschland das erkannt hat, dass dahinter, hinter Hitler, gibt es ein Volk, das hat Qualitäten, mit dem müssen wir rechnen und mit dem müssen wir auch auskommen.
Glauben Sie, das Volk müsste mehr Einfluss bekommen in Deutschland? Glauben Sie, dass mehr die direkte Demokratie, wie vielleicht auch in der Schweiz? Oder absolut. Ein Beispiel der Schweiz. Glauben Sie, dass Deutschland das gut tun würde? Glauben Sie, dass dieses System auch für Deutschland funktionieren könnte?
Absolut. Habe ich ja schon zu Anfang gesagt. Ich verteidige das Grundgesetz. Aber das Schweizer Element direkte Demokratie muss eingebaut werden. Der Clou ist ja, im Grundgesetz gibt es seit 1949 einen entsprechenden Passus. Und zwar in Artikel 20.4 heißt es, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird in Wahlen und Abstimmungen ausgeübt. Es gibt ein Bundeswahlgesetz, das diese Bestimmung aus Grundgesetz 20.4 ausarbeitet. Aber es gibt kein Bundesabstimmungsgesetz, das die Bestimmung aus 20.4 ausarbeitet. Deswegen haben wir immer noch keine Volksabstimmungen wie in der Schweiz auf Bundesebene, sondern nur auf Länderebene oder kommunaler Ebene. Und da muss Deutschland auf das Niveau der Schweiz kommen, ganz klar.
Was wünschen Sie sich für Deutschland, für die Zukunft? Was ist Ihre Zukunftsprognose oder optimistische Zukunftsprognose? Was wünschen Sie sich?
Na, ich wünsche mir, dass die Brandmauer fällt dass die AfD im von den anderen Parteien akzeptiert wird, dass die Pressefreiheit wiederhergestellt wird und dass wir zu den guten wirtschaftlichen und demokratischen Zuständen zurückkehren, die selbst in der Ära von Bundeskanzler Helmut Kohl noch geherrscht haben. Also da ist mein Vorbild.
Herr Elsässer, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielleicht kann ich noch eins erwähnen.
Ja, gerne.
Wir sind ja jetzt alle arbeitslos, ja, 30 Mitarbeiter sind arbeitslos, auch ich bin arbeitslos. Und wir haben hohe Rechtskosten. Viele Anwälte arbeiten natürlich gratis für uns oder sogar mit reduziertem Betrag, aber wir müssen Geld sammeln, ja. Also wenn auch für den persönlichen Lebensbedarf, ich kann mich gar nicht arbeitslos melden, weil ich schon im Rentenalter bin zum Beispiel. Aber wenn da Ihre Zuschauer ein bisschen unterstützen könnten, diese Kontoangaben gibt es bei mir auf dem Twitter-Kanal. Also ich habe einen Kanal auf X und da kommen diese Hinweise.
Twitter-Kanal Jürgen Elsässer, nehme ich an.
Also genau.
Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja. Ja.
Wir danken wir ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Weltwoche Daily Spezial. Vielen herzlichen Dank.
Dankeschön.